Herzlich willkommen beim LawPoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein.
Hallo und herzlich willkommen zum LawPoint Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Rechtsanwalt Alex Stolarski aus Moskau. Er ist in Israel geboren, in Deutschland aufgewachsen und hat neben seinem Jurastudium auch noch eine Zusatzausbildung als Wirtschaftsjurist gemacht. Während des Referendariats am Kammergericht in Berlin war er unter anderem auch in der deutschen Botschaft in Usbekistan tätig und am deutschen Generalkonsulat in New York. Seit 2017 ist er Partner der Schneider Group in Moskau und die Schneider Group betreut internationale Kunden beim Markteintritt und der Expansion in Armenien, Belarus, Kasachstan, Polen, Russland und der Ukraine und Usbekistan. Die Schneider Group selbst versteht sich als interdisziplinärer One-Stop-Partner für deutsche Unternehmen mit Präsenz im russischsprachigen Raum und in Polen. Und Alex Stolarski vertritt insbesondere ausländische Investoren in Russland und in allen Phasen, für die Investoren auf dem deutschen und russischen Markt durchleben. Ich freue mich sehr, dass er heute hier zu Gast ist. Er hat ganz spannenden Input zu liefern, denn er ist unter anderem auch Gastredner auf verschiedenen Konferenzen in Deutschland und Russland zum Thema Legal Tech. Alex, herzlich willkommen hier.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Erzähl uns doch noch ein bisschen was über dich. Ein bisschen was habe ich ja schon angedeutet, aber erzähl doch ein bisschen was, wie ist es dazu gekommen, dass du hier bist? Wie positioniert sich die Schneider Group und wie geht ihr als Unternehmen und du als Anwalt mit dem Thema Legal Tech um?
Ja, also du hast natürlich schon sehr viel genannt, insbesondere zu meinem Background. Ich bin ja in Berlin groß geworden, in West-Berlin. In Berlin zugelassener Anwalt auch. Meine Station hast du ja bereits genannt, da würde ich jetzt nicht nochmal ins Detail gehen. Ich bin dann 2006 für eine große deutsche Kanzlei nach Moskau gekommen, als bereits fertiger Anwalt. Wie kam es dazu? Die Station in Usbekistan beim Auswärtigen Amt hat so ein bisschen ihren Teil dazu getan, wo ich gemerkt habe, wie weit verbreitet ja doch die russische Sprache ist. Und der osteuropäische Markt hat in der Zeit zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen und Beachtung gewonnen. Und da hat sich viel getan. Ich war sehr früh in meiner Karriere bereits international orientiert, habe auch, wie gesagt, noch einen Wirtschaftsabschluss gemacht, eben um als Wirtschaftsanwalt auch arbeiten zu können. Und hier habe ich halt die Möglichkeit gesehen, Osteuropa, Russland ist ein interessanter Markt, ich spreche die Sprache, warum man nicht ausprobieren? Und das habe ich mir für ein paar Monate so vorgenommen. Ich dachte, so 6 Monate, passt ganz gut, habe dann auch entsprechend unterzeichnet und dann hat man mir eigentlich nach 3 Monaten bereits gesagt, du Alex, wir brauchen nicht hier so viel Musik drin in dem Markt. Und in der Tat, das war das Jahr 2006, 2007, 2008, da gab es quasi keine Konkurrenz unter den deutschen Kanzleien in Russland. Da kam halt ein deutsches Unternehmen nach dem anderen in den russischen Markt und wir haben halt unzählige von Unternehmen gegründet, Deals begleitet, Investitionsprojekte gemacht. Und so kam es, dass ich jetzt 2020 immer noch hier bin, bereits sesshaft geworden bin, eine Familie gegründet habe und 2 Kinder habe und immer noch in Moskau bin und das immer noch toll finde. Wobei, wie du auch richtig gesagt hast, ich bin viel unterwegs, viel in Deutschland. Also Unternehmen aus der Dachregion sind weiterhin meine Hauptklientel, wobei sich das doch sehr, sagen wir mal, international streut. Zur Schneider Group bin ich dann, wie du richtig gesagt hast, 2017 gekommen, nachdem ich zuletzt dann noch bei Dentons 4 Jahre gearbeitet habe, hier auch hier in Moskau. Und da habe ich mich entschieden, in so eine Beratungseinheit zu wechseln, weil ich doch den Mehrwert sehe, multidisziplinär, interdisziplinär mit anderen Fachleuten gemeinsam zu arbeiten. Also eben nicht nur die Brille des Anwalts, des Juristen aufzusetzen in einem Projekt, sondern zeitgleich mit einem aus dem Finance-Bereich, mit Leuten, die sich auskennen, wie es am Zoll funktioniert, mit Leuten, die aus der IT kommen. Und in diesem Gemengelage an verschiedenen Kompetenzen, da liegt doch eigentlich der Mehrwert für die Mandanten. Und so können wir quasi einen holistischen Beratungsansatz bieten und tatsächlich Projekte von A bis Z begleiten, eben nicht nur aus rechtlicher und steuerlicher Sicht. Das war eine große Herausforderung, die ich gerne annehmen wollte. Das zweite war die Möglichkeit, hier das Team zu entwickeln, auch die Gesamtverantwortung zu übernehmen für die anderen russischsprachigen Länder plus Polen für den Bereich Legal and Tax und das Ganze zu einer ja mittlerweile doch angesehenen Beratungseinheit zu formieren, das Ganze weiterzuentwickeln und eben die Arbeit mit den Leuten. Mir macht das großen Spaß, hier Teams zu entwickeln, zu fördern und im täglichen Austausch zu sein und eben ja jeden Tag dreisprachig zu korrespondieren, ne, und zu sprechen. Also Russisch, Deutsch, Englisch gehört halt zum Tagesprogramm.
Das klingt total spannend. Das ist von der Ausrichtung her total interessant, gerade auch was ihr als multidisziplinären Ansatz versteht. Ich glaube, das ist auch etwas, was in dem Wirtschaftsleben immer mehr nachgefragt und gesucht ist, weil viele Aufgaben sich halt schlicht und ergreifend nicht nur aus dem juristischen Kontext heraus beantworten lassen. Jetzt seid ihr sehr international aufgestellt, ihr arbeitet dreisprachig, du bist viel auch unterwegs. Wie sieht deine Arbeit konkret aus und welche Rolle spielt da Digitalisierung bei dir oder das Thema Legal Tech in eurer Gruppe?
Ja, also Legal Tech ist natürlich auch ein Thema, dessen ich mich jetzt vor einiger Zeit angenommen habe. Das sind halt so Baby Steps. Ja, es ist nichts, wo man jetzt sagt, wow, da habe ich das und das entwickelt oder da sind wir mit dem und dem Produkt an den Markt gegangen. Wir machen das in erster Linie zur Effizienzsteigerung innerhalb des Unternehmens selbst, eben diese Verbindung von verschiedenen Abteilungen. Ja, also wir machen Accounting Outsourcing, also Buchhaltungs-Outsourcing, Interimsmanagement, IT-Services, Legal Tax Beratung und Marktanalysen und so weiter. Und diese Prozesse innerhalb des Unternehmens alleine da zu koordinieren und zu steuern, das alleine ist schon eine Herausforderung. Und da versuchen wir mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Ideen, insbesondere im Bereich der elektronischen Dokumentenaustausch, elektronische Rechnung und viele andere Sachen, Lösungen zu schaffen, zusammen mit unseren IT-Leuten. Also wir haben über 30 IT-Fachleute im Unternehmen, die dann gemeinsam mit uns am Tisch sitzen und Lösungen erarbeiten. Das waren so kleine Sachen, wo wir im Unternehmen selbst vieles gemacht haben. Wir haben ein Client-Login-Portal für Kunden. Wir haben verschiedene kleinere, sagen wir mal, Solutions, die das Leben einfacher machen, digitalisieren und auch die Kommunikation mit den Mandanten, mit den Kunden erleichtern. Zu mir selbst im Bereich Legal Tech ganz konkret, ja, ich sehe da einfach nicht mal die Zukunft, sondern tatsächlich, das ist die Gegenwart, das ist das, was derzeit passiert. Ich glaube da ganz fest dran, dass diese Entwicklung exponentiell an Geschwindigkeit zunimmt. Und eigentlich geht es gar nicht mehr darum, jetzt irgendwie Frontrunner zu sein und einer der Ersten, sondern zuzusehen, dass man den Zug nicht verpasst. Insofern, ich habe mich da dafür eingesetzt und bin da auch, dass wir hier die Moscow Legal Hackers mit unterstützen. Ich sitze da mit im Organisationsgremium. Legal Hackers ist, denke ich mal, bekannt, dürfte den Hörern deines Podcasts grundsätzlich bekannt sein. Das ist ein internationales Grassroot-Movement, das in New York gegründet wurde vor vielen Jahren und mittlerweile international verschiedene Chapter hat. Ist eine lose organisierte Community, bestehend aus Anwälten, IT-Leuten, Futuristen, Politikern und was weiß ich. Da trifft man sich offline und online regelmäßig, tauscht sich aus. Also wir haben hier eine sehr vitale Legal Tech Community in Russland mittlerweile. Und bei uns im Unternehmen, wir bieten da die Plattform, wir organisieren das hier bei uns, wir sponsern das mit und unterstützen das tatkräftig. Und da kommt man natürlich in interessanten Kontakt mit Leuten, die eben gute Ideen haben und mit Vendern auch. Das heißt, wir haben auch für uns jetzt Lösungen eingekauft von bestehenden Angeboten, die es im Markt gibt. Und wir arbeiten intern auch daran, jetzt eigene Produkte oder eigene Lösungen zu entwickeln in der Kommunikation mit den Mandanten. Also insbesondere im Bereich Arbeitsrecht, im Bereich Aufenthaltsrecht, wenn es um so Visaprozesse geht, Einladungen für Geschäftsreisende und selbst bis hin zum Bereich Gesellschaftsgründung, wo wir an Lösungen arbeiten, die zumindest teilweise diese ganzen Prozesse automatisieren.
Du hast es schon absolut richtig gesagt. Also das ist halt nichts, was in der fernen Zukunft projiziert wird und man sagt, da kümmere ich mich in 2-3 Jahren mal drum, mich damit auseinanderzusetzen, sondern es ist halt ein Thema, was jetzt schon komplett angekommen ist. Und sicherlich sind die größeren Einheiten hinsichtlich der Kanzleien dort nochmal ein Stückchen weiter vorn. Das sieht man an euren Bestrebungen ja auch ganz deutlich. Aber auch für kleinere oder mittlere Einheiten ist es halt schlicht und ergreifend, jetzt die Zeit dran zu bleiben, weil sonst wird man schlicht und ergreifend den Zug nicht mehr einholen können. Das denke ich auch.
Ja, und ich denke, das ist auch die große Herausforderung, aber auch die Chance, ja, sich hier neu zu erfinden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Rechtsberatungsindustrie, nennen wir es mal so, ja, dass die sich hier tatsächlich auch gerade neu erfindet. Und wir sind ja traditionell eher, sagen wir mal, ein bisschen resistent, was Veränderungen angeht, aufgrund des doch recht konservativen Berufsbildes traditionell. Aber da tut sich doch unglaublich viel. Selbst wenn, und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, die Lösung, die man gerne so hätte, die gibt es auch noch nicht in der Produktreife am Markt. Also ich habe mir hier viele Vendors angeschaut, und alleine an dem Punkt, zweisprachige Dokumente zu erstellen, ordentlich zu übersetzen, auch das alles in einen gewissen Stil und eine gewisse Form zu gießen, wie man das als aus dem westlichen Rechtsraum bekannter Mandant zu tun, sozusagen, wie man das gewöhnt ist, das stellt schon viele vor große Herausforderungen und da haben die Produkte eben auch noch nicht die Reife entwickelt. Aber da tut sich unglaublich viel und das geht alles in die Richtung. Also man muss wirklich zusehen, dass man sich jetzt damit beschäftigt und wirklich offen ist einfach gegenüber diesen Änderungen und vielleicht erlaubt das ein oder andere Geschäftsmodell es auch, es eben nicht zu tun und die nächsten 10 Jahre eben weiter so zu machen. Kann gut sein und why not? Aber für das Groß der Anwälte, denke ich, ist es einfach unvermeidbar.
Das ist ein schöner Satz, den du gerade gebracht hast, weil ich glaube, das ist so ein typisches Fehlverständnis in vielen Köpfen noch. Du hast gerade gesagt, es mag sein, dass es Geschäftsmodelle gibt, die auch in 10 Jahren noch so unverändert leben können, aber das Gros der Masse eben nicht. Und das ist, glaube ich, der große Denkfehler, den viele haben. Die denken, es gibt sicherlich auch Sachen, die in 10 Jahren so nicht mehr da wären, aber das Gros der Masse kann auch noch so weiter existieren wie bisher. Und das, glaube ich, stimmt eben genau nicht. Da gebe ich dir komplett recht. Also ich denke, das Gros der Kanzleien muss sich damit auseinandersetzen und es wird einzelne Ausnahmen geben, die so speziell und so analog basiert arbeiten können, dass es vielleicht nicht ganz so schnelles Tempo braucht, aber das Gros der Masse muss sich anpassen. Da gebe ich dir recht.
Ja.
Jetzt kennst du natürlich ja auch den Legal Tech Markt beziehungsweise die Szene in Deutschland ganz gut. Wir haben deutliche Entwicklungen und Vorsprünge ja auch in England und insbesondere auch Israel mit Tel Aviv hat ja ein enormes Potenzial, was technische Lösungen angeht und Startup-Kultur. Wie kann man sich denn die Russland Legal Tech-Szene vorstellen?
Also es gibt glaube ich bei Legal Geek ja diese Map der Londoner Tube. Wo die einzelnen, sagen wir mal, Dienstleistungen im Rahmen einer solchen Grafik dargestellt sind. Das gibt es auch, das hat der Holger Tscheige zusammen mit der PwC, glaube ich, entwickelt, für die Moskau, also sozusagen an die Moskauer Metro angelehnt, so eine Map entwickelt. Und da sieht man, also von Contract Automation bis hin zu alle möglichen Analyse-Tools und die ersten, sagen wir mal, Baby-Steps in Sachen KI, all das gibt es in Russland auch. Nur erstens weitaus weniger bekannt, weitaus weniger skaliert, doch sehr auf den russischen Markt oder auf den russischsprachigen Markt begrenzt. Und man muss auch dazu sagen, auch das Volumen des Rechtsberatungsmarktes ist doch wesentlich bescheidener in Russland, als wir das aus Deutschland oder UK kennen. Das heißt für mich aber auch, dass da noch unglaublich viel Potenzial drin ist. Und die Szene ist sehr vital, sehr aktiv. Wir machen hier ja einmal im Monat Veranstaltungen, die sehr gut besucht werden. Also von Meetups bis Hackathons und Workshops mit Praxisvorträgen, aber auch hands-on experimentieren, wie man ein Chatbot baut und so weiter. Und das ist nicht nur das Jugend, das sind nicht nur Studenten, die sich dafür ohnehin interessieren. Deshalb sage ich, also die nächste Generation an Juristen, für die wird es, glaube ich, schon nicht mehr aktuell sein, irgendwas auf dem Tonband zu diktieren, wie es immer noch manche machen, ja. Sondern also einfach der Umgang mit Technik und ja, mit dem das Mobiltelefon als solches wird auch eine ganz andere Rolle spielen, glaube ich. Aber ist eine sehr vitale Szene. Woran es fehlt, ist so ein bisschen die Skalierbarkeit und auch der Kontakt oder letztlich die Brücke in die anderen Rechtsordnungen. Aber da tut sich auch gerade einiges. Also wir sehen einige Anbieter, die jetzt auch versuchen, in westlichen Jurisdiktionen Fuß zu fassen. Und da gibt es einige Akzeleratoren und auch die ersten größeren Investments in Legal Tech Companies, in russische Legal Tech Companies. Also das Interesse steigt. Ich glaube auch, das Interesse in Deutschland wird steigen. Also wir sehen ja, und ich verfolge das ja ganz genau, wie das auch in Deutschland abläuft derzeit. Ich meine auch, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das Anwaltsmonopol in der derzeitigen Fassung über kurz oder lang, ich will da keine Prognosen geben, ja, aber doch in gewisser Hinsicht bröckeln wird. Auch die letzten Entscheidungen deuten ja zumindest darauf hin, dass man, dass es gar nicht darum geht, Legal Tech zu verbieten, sondern dass man jetzt sieht, wie passt es in die bisherigen Gesetze und was muss noch getan werden aus gesetzgeberischer Sicht, um dem Ganzen einen legalen Rahmen zu geben. Und dann steigt natürlich auch in Deutschland das Interesse zunehmend. Aber auch hier, also in Russland beispielsweise, gibt es kein Fremdbesitzverbot. Ja? Und auch Nichtjuristen können Eigner an juristischen Firmen sein. Also das ist zu weiten Teilen sogar durchaus liberaler, als das in Deutschland ist.
Das sehe ich ähnlich, ja. Also auch gerade diese Brücke, die du angesprochen hast, zwischen den verschiedenen Rechtsräumen ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, letztes Jahr war ja auch eine Legal Tech Reise nach Moskau organisiert, wo du beteiligt warst. Das könnte ja auch eine Chance sein. Wie ist das abgelaufen, diese Reise?
Ja, da kam eine Delegation von deutschen Legal Tech Unternehmern, Anwälten von Soldern und Wolters Klüber organisiert. Die kamen dann auch gleich sozusagen vom Airport direkt zu uns. Ich habe dann denen eine kurze, also wir sitzen hier in Moskau im Zentrum im Haus der deutschen Wirtschaft, habe denen erstmal so einen Einblick gegeben über Legal Tech in Russland generell. Dann wurde das russische, naja, Silicon Valley will ich mal nicht so sagen, aber Skolkovo besucht, ja, wo auch ein Legal Tech Hub stationiert ist. Es wurde eine Legal Tech Konferenz, die der Holger Czeige mit organisiert hat oder im Wesentlichen organisiert hat, besucht, wo auch viel Austausch mit der lokalen Community stattgefunden hat. Also ich denke, es war für viele jetzt auch Teilnehmer eben, weil Deutschland doch, sagen wir mal, schon noch ein bisschen fortschrittlicher ist in dem Bereich, muss man ganz offen sagen. Jetzt kein Aha-Erlebnis, aber doch eine sehr interessante Erfahrung, dass es hier so eine vitale Szene gibt. Ja, das hat man vielleicht auch nicht erwartet. Und was ich letztens auch auf dem Anwaltszukunftskongress in Köln gesagt habe, ist eben, diese Brücke zu bauen, ist ganz wichtig auch für den Austausch und für die Rechtsentwicklung generell. Ich glaube, auch unterhalb vieler politischer Ebenen kann man ganz viel machen, im Miteinander, im Austausch. Und wenn das Juristen und Anwälte sind, die miteinander sprechen und sich austauschen und hier neue Tendenzen vorgeben und entwickeln, dann ist das sicherlich kein schlechtes Zeichen. Insofern ist da sehr viel Potenzial, Brücken zu schlagen, Brücken zu bauen, gemeinsame Projekte zu initiieren. Und wir hier in der Schneider Group, das ist auch Teil unserer Company Mission, ja, wir bauen, we build relationships between East and West. Das ist genau unser Motto. Also da sehen wir auch unsere Rolle. Ich hier als deutscher Anwalt vor Ort, der sozusagen in beiden Kulturen beheimatet ist und eben da auch eine gewisse Glaubwürdigkeit mit haben kann.
Ja, das ist, Brückenschlagen ist immer ein wichtiger Aspekt, um einfach auch ein Stückchen vorwärts zu kommen und auch das Wissen aus beiden Welten sinnvoll miteinander zu kombinieren. Also gerade wenn es bei euch so eine lebendige Szene gibt, tut das sicherlich auch dem einen oder anderen Unternehmen hier bei uns gut, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und wenn die sprachliche Barriere jetzt meinetwegen durch Englisch gut überbrückt werden kann, dann ist das eine perfekte Mischung, finde ich.
Ja, das ist natürlich auch oft noch ein Thema, aber auch das ist zunehmend, sagen wir mal, fällt das weg, weil durch die jüngeren Generationen, also mittlerweile eigentlich alle mehr oder weniger gutes Englisch sprechen, so denke ich, dass, also dass die sprachliche Barriere keine Bremse mehr sein muss. Und wo man natürlich auch, also es gibt hier einfach eine Vielzahl an Talenten im IT-Bereich, ja, das ist ja historisch auch so, dass hier Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure einfach eine sehr gute Ausbildung genießen und die IT-Leute hier doch auch wirklich also Weltklasse-Rang haben. Und generell, nehmen wir mal Russland, nicht nur Russland, also auch Armenien beispielsweise, denkt man gar nicht, ja, kleines Land mit 3 Millionen Einwohnern, die haben eine echt interessante IT-Industrie mittlerweile aufgezogen, ja, oder Belarus, Weißrussland, die haben einen eigenen Industriepark, der nur mit IT-Unternehmen besiedelt ist, wo sich unglaublich viel tut derzeit. Das sieht man so in Deutschland nicht wirklich oder läuft so ein bisschen unter ferner Liefen, aber ich denke, da sollte man dem Ganzen durchaus mehr Beachtung schenken. Also da können sich sehr interessante Synergien ergeben.
Ja. Gucken wir noch mal ein bisschen mehr noch genau auf euch als Unternehmen. Ihr seid ja, sage ich jetzt mal, sehr, also mannstarkes Unternehmen, was sicherlich auch eine gewisse Führungsriege hat. Wie kann man sich denn das ganz konkret vorstellen? Also ich kenne das aus anderen deutschsprachigen Kanzleien dieser Größenordnung. Dort ist das zum Teil sehr schwierig. Aber wie ist das bei euch? Also A, wer kam da auf die Idee, sich mit diesem Thema Legal Tech auseinanderzusetzen? Und B, wie kann man sich das vorstellen? Letzte Vorstandssitzung und dann sagt einer, ach übrigens, wir machen jetzt Digitalisierung. Wie sah es aus?
Ja, also mannstark, meinst du jetzt im Hinblick auf die Mitarbeiterzahl generell? Wir sind in unseren gesamten Büros über 500 Mitarbeiter, das ist richtig. Wenn wir jetzt den Bereich Rechtssteuerberatung nehmen, sind wir gar nicht, also wir sind nicht klein, wir sind in Moskau über 20, wir sind in St. Petersburg nochmal 4, wir sind insgesamt in all unseren Büros circa 40 Kollegen, die im juristischen, steuerlichen Beratungsbereich tätig sind. Ja, und wachsen da aktiv. Also ist eine solide Einheit, ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, sagen wir mal, was Großkanzleien so aufwarten. Insofern ist da sehr viel, ja, das sind kurze Wege eigentlich, auch kurze Entscheidungswege. Bei uns im Management, gut, irgendwann kam das, ich kam mit dem Thema hoch und habe gesagt, das ist etwas, da müssen wir rauf, das müssen wir uns genauer anschauen. Und dann war es eigentlich auch schon entschieden. Ja? Also das ging nicht lange, da musste man nicht groß präsentieren, überzeugen. Das ist letztlich auch in den anderen Geschäftsbereichen, die wir hier haben, wie Buchhaltung, teilweise sogar weiter fortgeschritten. Also Automatisierung im Buchhaltungswesen ist meines Erachtens weiter fortgeschritten als im rechtlichen Bereich, auch in Deutschland. Meine ich, gibt es da bereits Lösungen, die sagen wir mal, den rechtlichen Lösungen einiges voraus sind. Also das war jetzt ein No-Brainer, dass hier irgendwie Leute davon zu überzeugen, im Alltäglichen natürlich, wenn es dann darum geht, Sachen anders zu machen, als man das gewohnt ist, ja, oder gewohnt war, dann stößt man natürlich auf ganz normale menschliche Reaktionen wie warum und wieso und
das haben wir noch nie so gemacht.
Haben wir schon immer so gemacht. Also das ist, glaube ich, aber ganz normal, dass man da ein gewisses, sagen wir mal, Punkte kommt, die aber auch wichtig sind, wenn man Änderungen herbeiführen will. Und da sind wir, zumindest hier in einem Unternehmen, verstehen wir uns so, dass wir mit solchen Entwicklungen sehr, sehr offen umgehen. Ja, also wir haben da ein eigenes Innovation Management Team, das Ideen sammelt, dann das alles zu einer gewissen Shortlist umwandelt und wir dann ganz offen in verschiedenen Sitzungen, ja, solche Sachen angehen und dann versuchen. Und da, und das ist natürlich ein großer Challenge. Das eine ist Ideen, mit Ideen zu kommen und Ideen zu präsentieren. Das andere ist dann aber deren tatsächliche Umsetzung und Implementierung. Und da stehen wir vor denselben Herausforderungen wie jedes andere Unternehmen auch. Ressourcen zu schaffen. Manche Ideen erfordern Investments, sowohl zeitlich als auch materiell. Und nicht jede Idee und nicht jede gute Idee wird auch mit demselben Enthusiasmus dann auch umgesetzt. Auch das ist, glaube ich, etwas, was man in vielen Unternehmen sieht. Aber das ist durchaus ein Bereich, den wir für uns erkannt haben, wo wir jetzt sehr intensiv daran arbeiten.
Was würdest du dir denn so von dem Rechtsmarkt heute und in Zukunft wünschen?
Was würde ich mir wünschen? Also ich habe oft das Gefühl, dass man immer noch zu sehr aus der Risikoperspektive, ich meine natürlich, das ist sozusagen, das liegt dem Beruf inne, ja. Man geht zum Anwalt und dann erfährt man, also man kommt dahin mit einem Risiko und leider, dann kriegt man ein 20-seitiges Memo und hat dann 15 Risiken aufgelistet. Aber woran es leider manchmal fehlt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, ist die lösungsorientierte Herangehensweise. Ja, also sozusagen aus unternehmerischer Sicht, die Brille des Unternehmers, des Mandanten anzuziehen und zu sagen, okay, ich habe hier eine Issue, es gibt hier ein Problem, es gibt auch Risiken, ja, und das ist aber die Strategie, wie wir versuchen, ja, also es gibt wiederum kein Anwalt und generell, ich glaube nicht nur Anwälte, wollen nicht in Prozent angeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man bestraft wird oder dass irgendwas schief geht oder was. Ja, aber einfach ein lösungsorientierter Ansatz, das ist ja das, warum man zu uns kommt. Ja? Und dass man eben versteht, wie das Business funktioniert. Also sich hereindenken und verstehen, wie das Geschäftsmodell des Kunden, des Mandanten funktioniert und dann einen lösungsorientierten Beratungsansatz wählen. Und dazu braucht man eben auch das Know-how von anderen Leuten. Ja? Eben nicht nur die juristische Brille, sondern eben die Leute, die sich mit den Finanzen auskennen, die Leute, die sich mit Operations auskennen, die Leute, die sich mit den anderen internen Prozessen auskennen. Und da sehe ich unseren großen Vorteil eben in dieser multidisziplinären Arbeit.
Ich würde gerne mit dir zu unseren Quickshots kommen. Das sind so 5 Fragen, 5 Antworten. Ja. Ich gebe den Anfangsteil des Satzes vor und du beendest ihn einfach mit dem, was dir gerade in den Kopf kommt.
Okay, das ist gut.
Okay, also Digitalisierung ist?
Digitalisierung ist heutzutage die Pflicht und nicht mehr die Kür.
Anwälte sollten?
Die großen Chancen und Möglichkeiten sehen, die die aktuellen Diskussionen bieten. Punkt.
Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach?
Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach, ja, was ich gerade gesagt habe, also nach dem lösungsorientierten Ansatz, nach, also neben fachlicher Expertise, auch wirtschaftlichen Verständnis und einer Auffassungsgabe, die einfach es gestattet, sich schnell in das eigentliche Problem des Mandanten hineinzudenken und hineinzuversetzen. Sorry, war jetzt eine lange Antwort.
Nö, war einfach nur ein langer Satz. Alles gut. mich beeindruckt man durch?
Durch Offenheit, Initiativen, gute Ideen, aber auch deren Implementierung. Also ein Commitment zu der eigentlichen Idee.
And the next big thing is?
The next big thing in legal, ja. Ganz speziell. Also ich glaube, wenn erstmal das ganze Thema KI eine gewisse Reife erlangt, dann werden wir einen gewissen Quantensprung sehen, in dem, was es tatsächlich bedeutet, wenn wir davon sprechen, dass wir hier eine Revolution im Rechtsberatungsmarkt sehen. Ja, also viele sprechen davon, viele deuten es an, aber was es tatsächlich bedeutet, werden wir, glaube ich, erst dann wirklich auch fühlen und sehen. Ich glaube, wenn das eine gewisse Reife erlangt, dann ist es schon fast zu spät, sich ganz von neu mit dem Thema zu beschäftigen. Deshalb lieber heute.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Lieber heute und aus den Kinderkrankheiten lernen und dann im Prinzip den Kinderschuhen entwachsen sein, wenn das Ganze richtig Fahrt aufnimmt, als dann erst zu starten. Gebe ich dir komplett recht. Ja. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was quasi über die Schneider Group, über dich als Anwalt, über diese Möglichkeiten auch Brücken zu schlagen gehört. Wenn jetzt der ein oder andere geneigte Zuhörer sich mit dir in Kontakt setzen möchte und möchte mal gucken, ob das was für ihn ist oder ob da vielleicht auch eine Zusammenarbeit interessant ist, wie kann man dann am besten mit dir in Kontakt kommen?
Also zunächst einmal auf LinkedIn kann man mich ganz einfach finden, Alex Stolarski. Ganz klassisch auch über E-Mail, stolarski@schneidergroup.com, schneider-group.com. Die Telefonnummer werde ich jetzt dann. Im Übrigen, du hast gerade gesagt, wenn jemand überlegt, ob das was für ihn ist, also in der Tat, wir sind ja auch ständig auf der Suche nach neuen Talenten. Wenn jemand zuhört, der sagen wir mal, auch so einen zweisprachigen, dreisprachigen Background hat, interessiert daran ist, eine Zeit im Ausland, in Russland zu verbringen, weiterhin aber sozusagen mit einem Fuß oder mit beiden sogar oder permanent im Flugzeug zwischen Deutschland und Russland auch sich zu bewegen. Also wenn das Interesse von jemandem geweckt hat, wir sind da immer sehr daran interessiert, neue Talente kennenzulernen. Wir haben die Absicht zu wachsen, zu expandieren. Insofern würde es mich freuen, wenn Leute in Kontakt treten, sei es, wie gesagt, auf professioneller Sicht oder eben, weil sie sich zum Thema Legal Tech Russland mit mir austauschen möchten. Ich bin da sehr offen und werde auch zeitnah reagieren.
Sehr schön. Ich denke, das ist für viele auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also viele von unseren Zuhörern sind ja auch relativ jung und aufgeschlossen und wenn ich nicht hier so fest verwurzelt wäre, würde ich auch nochmal vorbeikommen.
Ja, das ist doch schön. Also solltest du ohnehin mal, ist wirklich worth to see und jeder, der einfach auch mal einfach nach Moskau kommt und vielleicht ein paar Tipps braucht, auch sehr gerne. Also ich bin da relativ leicht zu erreichen, auch wenn ich viel unterwegs bin. Aber ich finde gerade dieser, und das ist etwas, vielleicht das auch noch zum Schluss, bei aller Digitalisierung und so weiter, man muss auch Mensch bleiben, ja, und einfach diesen Kontakt zu Menschen pflegen und Beziehungen aufbauen. Also Relationship Management, und das ist auch etwas, was ganz entscheidend ist für den Erfolg oder Misserfolg mit Mandanten. Ja, es ist schön, wenn man effizienter arbeitet, weil man gewisse Tools einsetzt, aber man braucht weiter diesen menschlichen Kontakt und eben auch dieses Verständnis für die Belange des anderen. Und das sehe ich nicht, dass das auf kurz oder lang zumindest in sehr naher Zukunft die Maschine übernimmt. Insofern auch hier vielleicht Entwarnung. Als Anwalt ist man weiter gefragt, aber vielleicht mit einem etwas breiteren, sozialeren Skillset.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Alex, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in den russischen Markt und in deine Tätigkeit. Bei euch ist es jetzt ja schon 2 Stunden später als bei uns. Es neigt sich dem Feierabend entgegen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch.
Hab ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht, mit dir hier zu sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald.